Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 18. Juli 2025. Ich bin ja nachhaltig fasziniert vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Ich kann sein Wirken integral nicht beurteilen, aber ich halte ihn für einen der begabtesten Schauspieler unter Deutschlands Politikern. Und seit einiger Zeit beglückt er uns ja mit Bildzusendungen auf Facebook oder Instagram in allerlei Posen und Situationen. Gestern zum Beispiel, glaube ich, ein Bild von ihm gesehen zu haben, das ihn mit einer großen Pizza zeigt. Also der bayerische Ministerpräsident ist in der Lage, Pizza zu essen. Er schätzt Pizzas und kann vermutlich unter seiner Wählerschaft dann vor allem auch die Pizza-Freunde ganz besonders mobilisieren, möglicherweise mit Blick auf den nächsten Urnengang. Ich will mich darüber aber gar nicht lustig machen, sondern registriere das einfach als eine interessante Ausgestaltung des politischen Alltags. Es sind ja auch unerfreulichere politische Initiativen denkbar. Das muss man in solchen Momenten auch festhalten. Aber aufgefallen ist der Markus Söder zuletzt auch mit einer ziemlich kühnen und interessanten Aussage. In der Bild-Zeitung am 17. Juli 2025, da gab es ein Interview und er hat das auf dem Kanal X, dem Elon Musk ehemaligen Twitter-Kanal, jetzt auch noch einmal kundgetan. Und dort hält er fest, dass die neue Bundesregierung gut gestartet sei und der versprochene Richtungswechsel funktioniere. Er verwies auf einen Neustart für die Wirtschaft, einen grundlegenden Wechsel in der Migrationspolitik und den Abbau von Bürokratie, was er als positive Entwicklungen für Deutschland wertet. Dies lässt sich als Hinweis für eine von ihm diagnostizierte Stimmungswende zum Erfreulichen interpretieren. Nun, ich kann hier nur meine subjektiven Eindrücke weitergehen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass von dieser Aufbruchstimmung, die da der Friedrich Merz zwischen seinen Schwimmrunden in bayerischen Seen und eben diesen Pizzagenüssen zum Besten gibt. Ich merke von dieser Stimmungswende relativ wenig. Und ich habe gerade kürzlich die Gelegenheit gehabt, mit einer ganzen Reihe von deutschen Unternehmern, hervorragenden Mittelständlern, die einen beeindrucken, reden können. Und da ist mir sehr viel Kritik zugetragen worden. Wobei ich hier wirklich herausstreichen möchte, das war nicht ein Gejammer, das da verbreitet wurde. Die haben sich nicht einfach beklagt und da herum sich da beschwert. Nein, ganz im Gegenteil, man musste sie eher darauf ansprechen, aber die allgemeine Befindlichkeit, die allgemeine Beurteilung, die Standortbestimmungen, die man da zur deutschen Lage gehört hat, die waren jetzt nicht so euphorisch, wie das der bayerische Ministerpräsident da dargelegt hat. Und auch in Bereichen, also jetzt vor allem der Wirtschaft natürlich, der Regulation, der Wettbewerbsfähigkeit, der Energiepreise, da macht man sich sehr viele Sorgen. Und wenn man sieht, wie viele deutsche Leistungsträger jährlich in die Schweiz auswandern, wenn ich auch höre, wie viele Deutsche mich persönlich darauf ansprechen, ob sie in die Schweiz auswandern können, dann habe ich einfach den Eindruck, dass das von Söder empfundene Gefühl einer fundamentalen Wende noch nicht so richtig angekommen sein könnte bei der doch für ihn sicherlich auch wichtigen Wählerschichten. Was die Migration angeht, da ist ja in Aussicht gestellt worden, dass Deutschland ganz harte und massive Grenzkontrollen durchführe. Auch da, ich bin nicht so sicher, wenn wir in der Schweiz beispielsweise nach Konstanz fahren oder andere Grenzübergänge da in den Blick nehmen, da merken wir eigentlich nichts von verschärften Grenzkontrollen. Da stellt sich die Frage, wo finden denn diese Grenzkontrollen eigentlich statt? Denn ein wichtiger Migrations- Weg, ein Migrationspfad, führt ja gewissermaßen von Italien über Deutschland, Österreich, auch nach Deutschland, weil wir eben den großen Missstand haben, dass sich die Migranten und auch die EU-Mitgliedsländer zum Teil gar nicht an diese Schengen- und Dublin-Regeln halten, an das europäische Asylsystem, das faktisch nicht funktioniert. Der frühere holländische Ministerpräsident Mark Rutte, jetzt NATO-Generalsekretär, aber auch der ehemalige österreichische Kanzler Nehammer, die haben ja offiziell auch deklariert, dass Schengen und Dublin tot seien, also dass dieses Asyl, diese Asylmechanismen der Europäischen Union überhaupt nicht funktionieren. Und das überrascht einen ja auch nicht, weil das sind Schönwetterkonstruktionen. Ich habe darüber schon oft gesprochen. Die Italiener haben doch keinen Anreiz, jeden Migranten zu registrieren und damit die Verantwortung zu übernehmen. Da ist es viel bequemer, denen einfach ein Zugticket in die Hand zu geben, damit sie gegen Norden in Richtung Schweiz oder Deutschland fahren. Aber auf jeden Fall, soweit ich das mitbekommen habe, wollten ja die deutschen Behörden hier die Grenzkontrollen massiv verschärfen. Davon merken wir allerdings nichts. Kommt zum zweiten Punkt. Wir steuern ja auf die 100-Tage-Periode dieser neuen deutschen Regierung zu. Und der Friedrich Merz muss aufpassen. Ich sage das ganz bewusst vorsichtig und vielleicht nicht so drastisch, wie es einige Zuschauer unter Ihnen hören möchten. Aber bleiben wir ein bisschen zurückhaltend, versuchen wir niemandem Unrecht zu tun, aber Friedrich Merz muss aufpassen, dass er nicht zu einer Marionette der Macht, zu einer Marionette seiner eigenen Machtambitionen wird. Das ist für mich ja der ganz zentrale Befund, die Diagnose, die Kernbeurteilung, dass es sich bei Friedrich Merz eben um einen Politiker handeln könnte, der alles macht, um an die Macht zu kommen und eben auch Inhalte über Bord wirft und deshalb bereit ist, Vereinbarungen einzugehen, ja, sich eben auch dann jenen auszuliefern, deren Auffassungen er nicht teilen kann, aber eben weil er unbedingt an der Macht bleiben will, tut er das und gibt dann den anderen ein über ihre Wählerschaft, über ihre Wahlprozente hinausgehende Bedeutung und eben auch Machtfülle in Deutschland. Also der Friedrich Merz, der wirkt tatsächlich phasenweise wie ferngesteuert von der SPD. Man hat das jetzt auch bei diesen Richterwahlen gesehen. Vergessen wir nicht, dass die CDU-CSU einen Richterkandidaten, den Herrn Segmüller, zurückgezogen hat. Einfach weil die Grünen dagegen protestiert haben, weil sie ihn im Verdacht hatten, er würde da in asylpolitischen Fragen allzu sehr den Hardliner markieren. Da hat man, obwohl die Grünen ja gar nicht mehr in der Regierung sind, hat man reagiert. Und jetzt scheint die SPD der CDU auch die beiden umstrittenen Richterkandidatinnen Prosius Gersdorf und die andere, die Ann-Kathrin Kaufhold, aufnötigen zu können. Wir werden sehen, ob das passiert. Ich habe darüber schon gesprochen. Der Lichtblick ist, dass das jetzt diskutiert wird, dass man darüber spricht. Die große Gefahr sehe ich darin, dass eben die Linken, weil sie merken, dass sie an den Urnen nicht mehr gewinnen, dass sie versuchen, eben andere Institutionen, mächtige Institutionen in der Bundesrepublik zu besetzen. Und das hoch angesehene Verfassungsgericht gehört dazu. Und wenn man es dann fertig bringt, in diesem Verfassungsgericht Personen unterzubringen, die beispielsweise bei einem AfD-Parteiverbot Hand bieten, dann haben sie hier schon eine ganz massive und eben auch brandgefährliche Transformationsgefahr in der demokratischen Verfassungswirklichkeit Deutschlands. Ich halte von dem gar nichts. Ich bin auch ein Skeptiker von solchen Verfassungsgerichten, aber das ist meine schweizerische Prägung. Da sind wir anders von unseren historischen Erfahrungen. In der Schweiz sind Volk und Kantone der oberste Gralshüter der Verfassung. Es gibt namhafte Juristen, die darüber publiziert haben, allem voran Zaccaria Giacometti, ein großer Staatsrechtslehrer der Schweiz, der 1952 in seiner Rektoratsrede an der Universität Zürich die Demokratie als Hüterin der Menschenrechte, der Freiheitsrechte bezeichnet hat und eben auch die Schweiz hier für ihr System lobte, dass bei uns eben nicht eine politische Behörde, wie er es nannte, wie ein Verfassungsgericht, die oberste Verfassungsgarantie übernimmt, sondern eben die Bevölkerung selber und die Kantone. Sie haben natürlich kein Gewähr, dass die Bevölkerung auch nicht mal was abstimmt, was gegen bestimmte rechtsstaatliche Auffassungen geht, aber eben in der Verfassungswirklichkeit der Schweiz ist es dazu mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die man dann auch wieder im Zeitkontext begreifen muss, nicht bekommen. Deutschland hat nicht gekommen. Deutschland hat eine andere Tradition, ist natürlich sehr stark geprägt durch die Erfahrung der 20er, 30er und 40er Jahre. Ich respektiere das, aber ich glaube, man merkt jetzt auch, dass dieses Verfassungsgericht nicht zum Spielball parteipolitischer Interessen werden darf. Und das ist etwas, was mich momentan in Deutschland sehr betrübt. Also wie hier die Öffentlichkeit in einer Art und Weise einseitig, vor allem von links, verpolitisiert wird gegen die Opposition. Und das ist hier vor allem die zweitstärkste Fraktion im Bundestag, das ist die AfD. Ich finde das ziemlich unterirdisch, was da abgeht, wie man auch auf eine ja regelrecht primitive Art, diese Partei wegzudrücken, zu unterdrücken, zu diskriminieren versucht. Ich erinnere beispielsweise an den, an den Otto-Welz-Saal, glaube ich, so heißt er, der zweitgrößten Fraktion seit 70 oder wie viele Jahren zur Verfügung stehen sollte. Das ist heute die AfD, aber die SPD weigert sich, diesen Saal der anderen Partei zur Verfügung zu stellen. Also hat man der AfD ein Kabäuschen gewissermaßen gegeben, viel zu eng besetzt. Also die Fraktionsleitung und die erste Reihe, die waren da ein paar Zentimeter, 35 Zentimeter auseinander. Das ist auch aus feuerpolizeilichen Erwägungen natürlich nicht zumutbar. Und jetzt, glaube ich, sind sie in einem Provisorium. Da müssen sie aber eine längere Wegstrecke unter die Füße nehmen. Das heißt, man kann gar keine schnellen Fraktionssitzungen machen. So etwas ist schon sehr, sehr stoßend jetzt aus schweizerischer Sicht. Bei allem Verständnis und Irritationsfaktor, den diese Partei ja für ihre Gegner ausstrahlen mag, aber so geht man einfach mit einer demokratisch legitimierten Opposition nicht um. Denn der Umgang mit der Partei zeigt ja auch den mangelnden Respekt gegenüber den Wählern dieser Partei. Und das sind alles Entwicklungen, das sind Tendenzen, die ich als unerfreulich erachte, eben auch mit der Richterwahl, der Versuch, hier die Opposition auf dem richterlichen Weg auszubremsen, mit der möglichen Gefahr eben einer Art Einparteienherrschaft, wenn auch aufgefächert auf verschiedene Parteien, die aber alle ungefähr das Gleiche erzählen, dann haben sie auch keine Vielfalt mehr. Das sind jetzt Tendenzen, die man sehr genau im Auge behalten sollte. Und aus Schweizer Sicht kann man immer nur hinzufügen, wehret den Anfängen. Und jetzt zeigt sich eben, wie stark die deutsche Bevölkerung auch eine Willensnation ist, eine Willensnation, die die Demokratie verteidigt. Notfalls eben auch gegen die Parteien und staatliche Institutionen, die von gewissen Parteien eingepackt, instrumentalisiert, zweckentfremdet und letztlich unter dem Deckmantel der Demokratie gegen die Demokratie gerichtet werden sollen. Ich bin da zuversichtlich, Sie kennen meine Meinung, ich bin kein Untergangstheoretiker, ich bin keiner, der da glaubt, dass die Deutschen sozusagen das einfach schlittern lassen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, wie auch im Interview mit dem Juristen Ulrich Vosgerau, dem Staatsrechtler, das herausgekommen ist, dass all diese Entwicklungen ein Kristallisationspunkt sein könnten, an dem sich eben dann demokratisches Bewusstsein manifestiert, das entsprechend auch im Blick, das dann entsprechend auch sich zur Geltung bringt in der Verfassungswirklichkeit. Ich habe in der gestrigen Sitzung vielleicht etwas zu wenig über diese ganzen Budgetentwicklung der Europäischen Union gesprochen. Wir haben inzwischen eine Sendung gemacht, Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor Leni Fischer. Ich möchte Ihnen das sehr empfehlen. Es ist auf unserem Kanal und Leonhard Fischer, der ja in vielen Aufsichtsräten und Managementpositionen war, sehr eloquent sich ausdrücken kann und bei aller Finsternis der Diagnosen eine auch ja lebensbejahende Heiterkeit bewahrt. Er legt das dar und sagt in ziemlich drastischen Worten, dass das ein absoluter Tabubruch ist, was jetzt da passiert. Zum einen, dass man einen Haushalt von 1,2 Billionen einfach aufstockt auf 2 Billionen plus 800 Milliarden. Das ist gewaltig. Wer soll das bezahlen? Eingepreist ist natürlich, dass die Deutschen letztlich haften für das. Aber der eigentliche Tabubruch besteht darin, dass sich jetzt Brüssel anmaßt, hier Steuern erheben zu wollen. Das sind hoheitliche Aufgaben, die im Grunde nur den Staaten zustehen. Und wenn die EU dies nun tatsächlich realisieren sollte, aber die Absicht allein zeigt das schon, das ist der Versuch einer Staatswerdung durch die Hintertür. Und da muss man auch aufpassen. Und die Problematik besteht darin, dass eben heute die Briten nicht mehr in der EU sind. Die Briten hätten hier natürlich ganz markant Widerstand geleistet. Wir lesen heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass auch aus Berlin Widerstand kommt. Aber bitte nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich jetzt bei der aktuellen Regierung das Wort Widerstand höre oder eben eine beständige Position da einzunehmen, dann habe ich meine Zweifel, denn die sind schon so oft eingeknickt und sie sind ja selber in diesem Schuldenrally dabei, in dieser Schuldenbesoffenheit regelrecht, die da zelebriert wird, in dieser Endlosparty auf Kosten der Unternehmen und der Steuerzahler. Das ist die gefährliche Tendenz, die ich da sehe, dass also jetzt noch Widerstand aus Deutschland kommt. Aber eben, man teilt ja die Prämissen. Man ist ja auch in dieser ganzen geopolitischen Paranoia unterwegs und sagt, wegen Russland müssen wir jetzt aufstocken. Ich habe gesehen, auch in der Neuen Zürcher Zeitung verteidigt die Susanne Gaschke, die Journalistin, diese Politik der Deutschen, dass sie sagt, ja, es ist eben richtig, jetzt so viele Schulden zu machen, um sich da gegen den Erzschurken im Kreml zu wehren. Also dieses Putin-Verblödungssyndrom, nennen wir es mal so, diese Putin-Paranoia, die wird jetzt natürlich auch als Hebel genommen, um gewaltige finanzielle Manöver in Gang zu setzen, wobei wir uns immer fragen müssen, ist das Geld überhaupt vorhanden? Und dass man diese Budgets macht, zeigt und sagt noch nicht, dass es dann am Schluss auch ausgegeben wird. Für mich scheint das eine schwindelerregende Dimension anzunehmen, die jenseits der Seriosität ist. Und wenn ich dann noch lese, dass die Europäische Union vor allem in die Rüstung investieren will, dann frage ich mich aber, die Europäische Union ist ja gar nicht zuständig für die Rüstung, die hat auch keine Armee. Was passiert denn hier? Möchte sie jetzt auch noch eine Armee aufbauen? Geht das in die Richtung? Aber ich habe mit einigen deutschen Politikern gesprochen und die haben mir gesagt, ja, ob jetzt die da zuständig sind oder nicht, die machen das einfach. Und das ist schon betrüblich, dass wir in einer Situation leben, wo man fast Achselzucken zur Kenntnis nimmt, dass die Europäische Union, die eben kein Staat ist, und die Europäer wollen auch keinen Föderalstaat mit der Zentrale Brüssel, dass das offensichtlich jetzt gewissermaßen schleichend auf Samtpfoten durch die Hintertür bewerkstelligt werden soll. Gleichzeitig haben die Briten und die Deutschen zusammen einen Freundschaftsvertrag unterzeichnet, die Regierungen. Aber eben, wenn ich da auf den Titelseiten blicke und anschaue, Europa rückt zusammen, also die Kritik da, das akute Problembewusstsein bei dieser gewaltigen Geldauftürmungsorgie, bei dieser Schuldenorgie und eben auch bei diesen Steuerbegehrlichkeiten der Europäischen Union, ja, dann frage ich mich, ob hier nicht doch schon geistig der Boden bereitet werden soll, dass dann die Deutschen am Schluss eben auch mitmachen bei dem. Union und SPD wollen keine Sondersitzung bei der Bestellung dieser Richterpositionen. Großbritannien will das Wahlalter auf 16 senken, das halte ich für falsch, das ist ein linkes Vorhaben, die möchten immer die Wahlalter senken, weil sie glauben, dass eben je jünger die Wähler sind, dass sie dann eben auch links wählen. Das sind durchsichtige Bestrebungen, die da entsprechend vorangebracht werden. Viel Geld für Verteidigung, doch fehlt ein Plan dafür, dass ein leicht kritischer Artikel in der FAZ zu diesen EU Budgeterhöhungen. Epstein und kein Ende. Donald Trump fällt seine jahrelange Kampagne gegen vermeintliche Hintermänner einer großen Verschwörung um den Sexualstraftäter auf die Füße. Nun wenden sich Teile seiner Basis gegen ihn. Es ist interessant, wie hier jetzt eben in der MAGA-Bewegung sich aufgrund dieses Falls Epstein auch prominente Stimmen gegen Trump wenden. Er wird da gewissermaßen zum Opfer seiner eigenen Polemik, denn er hat den Fall Epstein seinerzeit immer wieder zum Beispiel genommen, um zu zeigen, wie dekadent die Liberalen, die demokratischen Eliten in den Vereinigten Staaten seien. Er selber allerdings kannte den Epstein auch, war in den 80er Jahren und 90er Jahren auch an seinen Partys. Die fielen dann allerdings auseinander, beziehungsweise sie gerieten in Streit aufgrund einer, glaube ich, Immobilienbeschaffung 2004. Und jetzt sucht ihn das gewissermaßen selber heim. Für mich ist der Fall Epstein jetzt nicht so eine gewaltige politische Aktualität. Ich glaube ohnehin nicht an diese ganz großen Vertuschungsaffären. Als langjähriger Journalist muss ich Ihnen sagen, es ist eigentlich nicht möglich, ein brisantes Geheimnis geheim zu halten. Weil der Mensch, es wissen immer zu viele Leute Bescheid. Und der Mensch hat ein natürliches Mitteilungsbedürfnis. Er möchte sich wichtig machen. Und wenn ich sehe, wie viele Telefonanrufe ich in meiner Laufbahn als Journalist schon bekommen habe, mit viel weniger brisanten Informationen, aber die mir die Informationen gebracht haben, waren der Auffassung, das sei die wichtigste Story auf Erden. Also wenn Sie dann solche knallharten Vertuschungsthemen und eben geradezu verschwörungsszenariomäßige Geschichten haben, dann müsste das früher oder später tatsächlich zum Vorschein kommen, weil die Leute reden und so viele können Mitwisser können sie gar nicht erschießen, um das alles unter Verschluss zu halten. Also da bin ich immer etwas skeptisch, auch bei diesen Theorien mit 9-11, dass das eine Haus da gesprengt worden sei und am Schluss stecken die Amerikaner selber dahinter, hinter diesen Sprengungen. Ich weiß, es gibt da auch sehr intelligente Leute, die in diese Richtung gehen. Es gibt auch Forschungsarbeiten dazu, aber ich als einfacher Journalist halte dem immer entgegen, derartige Verschwörungsszenarien können Sie nicht geheim halten aufgrund des angeborenen Mitteilungsbedürfnisses des Menschen. Propaganda im Schloss, das ist eine traurige Geschichte. In Italien ist ein Streit ausgebrochen, weil der großartige Musiker und Dirigent Valery Gergiev hätte auftreten sollen oder aufgetreten ist. Valery Gergiev ist ein ganz bedeutender Künstler, der ja in München war, der zum Freundeskreis des russischen Präsidenten Putin gehört. Wie eng er mit ihm befreundet ist, das weiß ich nicht. Aber er ist aufgrund dieser Freundschaft nun als Musiker, als großer Künstler in Ungnade gefallen. Und das ist für mich auch eine dieser traurigen Merkmale, eines dieser traurigen Merkmale unserer heutigen Zeit, dass sogar die Kultur der Sport in dieser Art und Weise verpolitisiert wird. Eine fürchterliche Fehlentwicklung. In den Vereinigten Staaten gehen die Behörden aufeinander los. Die Regierung, der amerikanische Präsident Trump, kritisiert da den Notenbankdirektor Powell. Er möchte ihn ersetzen. Und es zeichnet sich aber ab, da Paul ja sowieso gehen muss im nächsten Frühling, dass man jetzt vermutlich einen anderen nominiert, der dann das von Trump Gewünschte auf den Weg bringt, die Zinsen zu senken. Und all die, die jetzt in der Europäischen Union schadenfreudig sich auf die Schenkel klopfen und mit dem Finger auf Washington zeigen, denen ist zu sagen, dass die Europäische Zentralbank in den letzten Jahren die Zinsen auch ganz massiv immer wieder gesenkt hat. Also da ist niemand in der Position, sich moralisch da über die Amerikaner zu erheben. Also wenn Sie da jetzt entsprechende süffisante oder hämische Kommentare hören, dann bitte ordnen Sie das auch im europäischen Kontext ein. Also die sind im gleichen Spital krank wie die Amerikaner und da gibt's überhaupt keinen Grund, hochmütig sich da entsprechend zu amüsieren oder ja sich kritisch aufzuplustern. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Ich melde mich zurück. Wir haben weitere Programme. Morgen gibt's die Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland, die sehr interessant wird. Abonnieren Sie die. Und ja, bleiben Sie mit uns in Verbindung, schreiben Sie uns Anregungen, Kritik, Themenvorschläge. Wir sind immer sehr neugierig und auch angewiesen darauf, von Ihnen mit interessanten Impulsen auf Trab gehalten zu werden. Ihnen allen einen wunderbaren Start in den neuen Tag und dann schon ein ja, wunderbares Wochenende, das Sie alle in vollen Zügen genießen mögen. Bis bald, ich melde mich zurück.